Guten Morgen. Ein Vers kam mir noch zu dem Eindruck vorhin, vielleicht so als Erweiterung noch, steht in Jesaja, ich lese mal ab Vers 6, ach so, ja, Kapitel 58, Jesaja 58, Vers 6, ab Vers 6, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Und jetzt kommt die Bedingung. All das hat eine Bedingung. Ich meine, das klingt toll, oder? Die ungerechten Fesseln und die Unterdrückten und das Joch wird zerbrochen. Das Licht wird hervorbrechen, deine Heilung wird rasche Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Also Leute, das ist schon massiv. Und die Bedingung? Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden. Wir stehen alle in dieser Gefahr. Es ist so einfach, sich hinzustellen und zu sagen, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, guck mal da, guck mal dies, guck mal jenes. Aber pass mal auf, jedes Mal, wenn du mit einem Finger auf jemand anders zeigst, zeigen drei auf dich. Ich kenne das Prinzip selber. Das war in mir felsenfest verankert. Ich war auf der Bibelschule in Schweden und ich habe so gekämpft mit einer bestimmten Situation. Und es war, dass ich auf der einen Seite hatte ich eine Liebe für Gott und ich hatte eine Liebe für Jesus, die wuchs und die nahm irgendwie zu. Und auf der anderen Seite hatte ich irgendwie eine Hassliebe zur Gemeinde. Da waren so viele Dinge, die ich nicht so sehen konnte, da waren so viele Dinge in mir drin, die mich regelrecht abgestoßen haben an der Art und Weise, wie Gemeinden funktionieren und die ganze Streitigkeiten. Und dann bin ich, jetzt wird es vielleicht einfach ein bisschen persönlich, wir sind gar nicht bei der Predigt, aber vielleicht kommen wir da noch hin, aber ich denke, dass das gut und wichtig ist, wenn wir jetzt heute schon mal das Fass aufgemacht haben, dann lassen wir auch die Katze ganz aus dem Sack, oder? Ja, aufgewachsen in dem christlichen Elternhaus ist meine Biografie die gewesen, dass ich gemerkt habe, dass Dienst im Reich Gottes, dass es bedeutet, dass mein Vater, weil er von der Gemeinde damals finanziell nicht die Unterstützung bekommen hatte, die er hätte bekommen sollen. Wir müssen anders anfangen. Meine Eltern haben sich auf der Bibelschule kennengelernt und waren dann im Missionswerk von Waldemar Sadaschuk und haben dann in den Osten irgendwie Missionsgüter geschmuggelt und Bibeln geschmuggelt und Diversen geschmuggelt, Devisen, also Geld nach Rumänien verschafft und so. Und in dieser Zeit, da wuchs in ihnen so der Wunsch, in die Mission zu gehen und gedacht war Brasilien. Ja, meine Eltern wollten in die Mission nach Brasilien gehen und damals war die Pfingstbewegung in Deutschland finanziell noch ein bisschen schwächer auf der Brust und konnten irgendwie meine Eltern nicht aussenden. Aber mein Vater war in einer Gemeinde und die hatten einen Missionar aus Schweden. Und so kam irgendwie Kontakt zu einer Gemeinde in Schweden eben zustande und meine Eltern gingen nach Schweden. Ich war damals anderthalb Jahre alt und wir sind als Familie nach Schweden quasi ausgewandert mit der Vision, die meine Eltern hatten, dann eben nach Brasilien in die Mission ausgesandt zu werden von Schweden aus. Okay? Damals war die Pfingstbewegung in Schweden schon viel stärker und viel größer. Und so hatten die auch mehr Finanzen und mehr Missionare eben draußen auf dem Missionsfeld. Und dann war es so, dass komischerweise die Schweden Deutschland als Missionsland angesehen haben. Damals schon, Anfang der 80er. Und so kam es, dass sie gesagt haben, nö, geht zurück als Familie, geht zurück nach Deutschland. Und sie hatten quasi uns als Deutsche wieder nach Deutschland gesandt, als Missionare. Von Schweden war jetzt mein Vater ausgesandt, eben in nach Deutschland. Und jetzt war der Punkt der, dass die Schweden immer nur mit Gemeinden zusammenarbeiten, was auch eigentlich eine gute Sache ist. Der Gedanke war der, mein Vater sollte einen Reisedienst in Deutschland beginnen, oder das fing auch an. Allerdings hatte die Gemeinde die Finanzen an die andere Gemeinde überwiesen. Ja, und jetzt wurde Geld veruntreut. Also das Geld, was eigentlich meine Eltern bekommen sollten, das hat die Gemeinde dazu verwandt, um neue Fenster zu kaufen. Und das ist so einfach so als, vielleicht so ein bisschen als Hintergrund. Damit bin ich irgendwie groß geworden. Dass ich auf der einen Seite gewusst habe, hey, Gemeinde ist die Braut Jesu. Das ist wir sind Teil so des Augapfels, wir sind kostbar in den Augen von Jesus und all diese Sachen, und Jesus soll man lieben und die Gemeinde soll man auch lieben. Aber irgendwie so die viele, viele Geschichten, die ich dann halt mitbekommen habe, das war das mein Vater. Wie gesagt, irgendwann hat er dann verstanden, hey, wenn ich kein Geld habe, um meine Familie durchzubringen, dann muss ich halt mit 40 nochmal eine Umschulung machen. So, dann fuhr er halt nochmal mit seinen 40 Jahren drei Jahre lang zu einer Ausbildung nach Bayreuth, jeden Tag 90 Kilometer hin und her und hin und her, weil er irgendwie die Familie durchbringen musste. So, dann habe ich gesehen, dass mein Vater Montag bis Freitags in seinen normalen Job ging, wie jeder andere auch, um dann am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, den Rest der Zeit Gemeinde zu bauen. Und wenn er dann mal zu Hause war, dann lag er fertig auf dem Sofa. Ja, jetzt liebt mal die Braut, wenn sie dir deinen Vater klaut. So, und jetzt zurück nach Schweden. Jetzt saß ich, und das sind Dinge, die, wir hatten es heute auch schon von Festungen. Wenn dann solche Sachen kommen und solche Gedanken kommen und solche Gefühle kommen und du dagegen nicht aufstehst, dann entsteht wirklich so eine Festung in deinem Denken, und die nimmt auch dein Herz gefangen. Ich weiß nicht, wer von euch Spider-Man gesehen hat, kommt mir nur gerade, der dritte Teil. Wo er der Schlechte ist, wo diese schwarze Substanz da irgendwie aus dem Weltall kommt das runter und nimmt wirklich Besitz von ihm. Und Spider-Man ist eigentlich der Gute. Er ist eigentlich der Positive. Und so kann es passieren, dass Dinge in unser Leben reinkommen. Gott will eigentlich Gutes. Und der Feind kommt dann rein, und das, was er tut und wie er arbeitet, ist, dass er Zwietracht sät. Da sind wir vielleicht dann auch bei dem Bild von dem Seemann, ja. Jesus ist da und er sät die gute Saat aus. Und das, was der Feind tun will, ist, dass durch Sorgen, dass durch Probleme, durch negatives Reden, durch all diese ganzen Dinge, da sollen wie Dornen entstehen, die Saat gar nicht erst hochkommen lassen. Das ist der Plan des Feindes. Auf gar keinster Weise möchte der Feind, dass hier in Alfdorf eine gesunde Gemeinde Jesu entsteht, gefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, die ihren Missionsauftrag ausübt. Nö, gar nicht will er das. Sondern was er will, ist, dass die Gemeinde Jesu in Alfdorf, dass sie Zwietracht hat, dass sie in Uneinigkeit ist, dass da unausgesprochene Dinge irgendwo gären. Jeder weiß es, jeder spürt es irgendwo auch. Aber keiner ist bereit, den ersten Schritt auf den anderen zuzutun und zu sagen, hey du, ich habe ein Problem mit dir. Und dann entstehen solche Sachen, dass man sonntags in Gottesdienst reinläuft und man guckt den anderen an. Der hat mich nicht begrüßt. Der hat was gegen mich. Und es ist wie eine Decke auch, die dann auch draufkommt. Die Gott hindert, eigentlich die wunderbaren Dinge zu tun, die er tun möchte. So, jetzt saß ich in Schweden am Mittagstisch mit einem Lehrer, der wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet dafür verantwortlich ist, dass ich heute das tue, was ich tue. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und er hat es analysiert, und er hat beides gesehen. Der hat sowohl die Leidenschaft gesehen, die in mir drin war, für die Dinge des Reiches Gottes, und auf der anderen Seite hat er gemerkt, Mensch, da sind ganz viele Blockaden. Da sind ganz, ganz viele Verletzungen, die das abhalten wollen. Dass diese Berufung, dass die in Existenz kommt. Und dann hat er gesagt, Manuel, ich empfinde, dass du an einer Wegkreuzung stehst und dass du eine Entscheidung treffen musst. Du musst für dich eine Entscheidung treffen. Entweder du kritisierst weiterhin all das, was Gemeinden tun. Du stehst da und du analysierst das, was andere tun. Oder aber, und jetzt drücke ich es einfach neudeutsch aus, weil wir heute eh schon so ehrlich miteinander sind, oder aber du kriegst deinen fetten Hintern hoch und du änderst was an der Situation. Autsch. Das war erstmal wie ein Schlag ins Gesicht. Hey, wie kannst du, ne? Wie kannst du sowas zu mir sagen? Ja? Weißt du nicht, was die Gemeinden meinem Vater und meinen Eltern angetan haben? Weißt du, weißt gar nicht, dass die das ganze Geld veruntreut haben, etc., etc., etc. Der Herr weiß es. Der Herr hat's gesehen. Und wisst ihr, wozu er mich auffordert und wozu er meine Eltern auffordert oder aufgefordert hat an der Stelle, ist vergeben. In meiner Bibel steht nirgendwo, hey, bring dich in die Gemeinde an, wenn sie ordentlich funktioniert. Sondern in meiner Bibel steht drin, dass ich Teil der Gemeinde bin. Und dass ihr alle, jetzt bin ich nicht Teil der Gemeinde Alfdorf, aber da das hatten wir heute auch schon. Es gibt die Ortsgemeinde und dann gibt es die globale Gemeinde, dann gibt es die weltweite Gemeinde und da sind wir alle Geschwister. Ob du das magst oder nicht, ob dir meine Nase gefällt oder nicht, ob dir meine Art gefällt oder nicht, das sei dahingestellt. Es gab einen anderen Pastor in Schweden und die Dinge, die der gemacht hat, die habe ich überhaupt nicht kapiert. Das war irgendwie so ein Typ, der war ursprünglich aus der Pfingstbewegung. Und dann fing der irgendwie an, so Wüstenväter zu lesen und sich ganz, ganz krass so mit der orthodoxen Kirche und auch so mit der Liturgie der orthodoxen Kirche irgendwie zu beschäftigen und führte dann an dem Ort, wo auch die Bibelschule war, wo ich in Schweden gewesen bin, also da war auf der einen Seite die Bibelschule und dann gab es da so eine Art Lebensgemeinschaft, ja. Da sind dann junge Männer auf Zeit eben in diese Lebensgemeinschaft eingetreten und haben da quasi so ein Mönchsdasein geführt. Und es war für mich so, hallo? Hat Jesus irgendwie was gesagt davon, dass wir Klostermauern bauen sollen, hinter denen wir uns dann irgendwie verstecken und so? Und dann fing ich aber an und habe mich da so ein bisschen drauf eingelassen. Da gab es dann so Zeitgebete. Ja, die haben dann dreimal am Tag irgendwie, fing das an, 6 Uhr, 9 Uhr oder weiß ich nicht, 6 Uhr, 3 Uhr und 9 Uhr irgendwie dann so aufgrund der, da gibt es ja auch so Bibelverse, wo es heißt, dreimal oder sechsmal oder siebenmal, glaube ich, hat David sogar gebetet am Tag. Haben die dann gebetet und in mir waren so große Fragezeichen. Ich habe mir gedacht, was um alles in der Welt macht dieser Mann? Und es war völlig entgegen dem, wie ich Glauben kenne und wie ich Glauben gelebt habe. Und dann habe ich wieder gemerkt, wie dieses Ding in mir aufstand. Weil ich nicht verstehe, was er tut, fange ich an und zeige mit dem Finger. Und dann gab es einen Abend, da lief ich nachts spazieren. Und diese ganzen Fragen beschäftigten mich und ich wollte eine Antwort drauf. Ist der richtig, ist der falsch oder sonstiges? Und es war noch ein Tag, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich gefastet hatte. Von daher war ich sowieso irgendwie ein bisschen Matsche und neben der Spur. Ich bin nicht so der große Faster. Ich habe es mehr mit dem Essen. Jedenfalls lief ich dann da lang, habe den ganzen Tag nichts gegessen und Gedanken kreisten in mir. Und ich dachte, Mensch, ich muss doch eine Antwort darauf finden. Warum ist der so wie ich und warum ist der nicht wie ich? Warum ist der so anders? So rum. Und dann lief ich da lang, nachts, es war dunkel draußen. Und dann lief mir der Hausmeister über den Weg. Ach ja, genau. Wir hatten gefastet und wir hatten geschwiegen. Ja, eben aufgrund dieser Lebensgemeinschaft da. Da kamen, wie gesagt, immer mal so Einflüsse und Impulse. Und dieser komische Pastor, der hat dann ab und zu bei uns auch gelehrt. Und alle fanden den toll und ich konnte mit dem gar nicht. Weil das so anders war. Und dann lief ich da, wie gesagt, nachts da eben über die Felder da lang und dann kam mir der Hausmeister entgegen und dann dachte ich so, jetzt muss ich mit dem, was in meinem Herzen ist, irgendwie muss ich das an irgendwen hinbringen. Und ich brach mein Schweigen und hab mit dem Hausmeister darüber gequatscht. Und dann sagte er Folgendes. Also ich so, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wieso er so ist, wie er ist und wie kann er nur? Und dann sagte der Hausmeister folgenden Satz. Er sagte, Manuel, in der Bibel, da steht überhaupt nicht ein, da steht nicht, dass du verstehen sollst, was der tut. Da steht, du sollst ihn lieben. Autsch. In einem Satz. Jetzt stell dir das vor, du hast einen Tag lang nicht gesprochen, du hast gefastet und da kommen einzelne Sätze um einiges mit mehr Zugkraft und mit mehr Power daher. Aber das hatte ganz, ganz viel beantwortet in mir drin. Einheit, ihr Lieben, ist mit das, was heißt mit? Ich glaube, es ist das Allerwichtigste. Und mit dem Finger auf andere zeigen und auf die Fehler und auf die Schwächen anderer zu zeigen, das ist einfach. Es gibt in den Psalmen einen Vers, wo David eben diese Kostbarkeit von Einheit beschreibt, wo er dann sagt, Einheit ist wie wenn der hohe Priester, und die hatten ja damals irgendwie dann halt so große Ölkannen oder so Sachen, das war nicht irgendwie so, du kriegst einen Tropfen Öl auf die Stirn, sondern wenn damals irgendwie jemand geweiht wurde, Könige, Priester und Propheten im Alten Testament wurden geweiht für ihren Dienst, dann sah das so aus, man nahm das Horn, das waren meistens irgendwie so Hörner von irgendwelchen Widdern oder sonst was, die waren ja innen hohl, dann wurde dieses Horn eben komplett voll gemacht mit Öl. Und wenn es dann darum ging, jemanden für seinen Dienst zu weihen, dann wurde das Ding einmal komplett über dem ausgegossen. Und dann kommt eben dieser Vers, wo David es beschreibt, das ist Einheit, wenn sie wie runterläuft und wenn sie alles durchdringt, wenn sie vom Kopf über den ganzen Körper des hohen Priesters eben drüber läuft. Das heißt, wenn wirkliche Einheit in unseren Gemeinden ist, dann, und das ist ja auch so, dass das Öl, wenn es auf den Körper kommt, es hat engsten Kontakt. Also das ist die Substanz, die wird eins mit dem Körper. Da passt kein Blatt mehr dazwischen. Zwischen Öl und zwischen Körper, sondern das Öl kommt auf den Körper drauf. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist das, was wirkliche, echte Einheit bedeutet. Da ist dann nicht mehr irgendwie so das Distanz oder Diskrepanz oder sonst was. Und nichtsdestotrotz, das muss nicht heißen, dass man in allem einer Meinung ist. Das steht auf einem völlig anderen Blatt. Viele, viele Dinge von Sachen, was weiß ich, im Ältestenrat oder auch mit Stefan, da habe ich definitiv eine andere Sichtweise wie er. Und die darf ich haben. Einheit heißt nicht, dass ich zu 100% genau das gleiche sagen, das gleiche tragen, die gleiche Frisur tragen muss wie irgendjemand anderes, sondern Einheit heißt, hey, ich und du, wir sind Geschwister, wir sind eins, wir haben den gleichen Herrn. Das ist die Grundlage, auf der wir uns begegnen. Paulus sagt, er schreibt im Neuen Testament in einem seiner Briefe so dieses, so sehen wir nun einander nicht mehr an nach dem Fleisch. Da liegt ein echtes Geheimnis drin. Wisst ihr, durch unsere Wiedergeburt, dadurch, dass Jesus in uns drin lebt, lebt der Heilige Geist in uns. Und laut Hebräer 10 oder wo es steht, haben wir nicht nur natürliche Sinne, sondern wir haben dann jetzt auch geistliche Sinne, die sollen wir schulen. So, wenn wir jetzt das kombinieren mit diesem anderen Vers, dass wir einander nicht mehr nur nach dem Fleisch angucken, dann heißt das, du fängst an und du sollst in dem anderen das sehen und ihn so behandeln, einmal wie du selber gerne behandelt werden möchtest, aber dann vor allem, ey, fang nicht an und sieh die Person in ihm, sondern fang an und seh Christus in ihm. Wie würdest du Jesus behandeln? Die goldene Regel der Royal Ranger, die passt da auch wunderbar rein. Alles, was ihr für euch von euren Mitmenschen erwartet, Das tut ihnen auch. Und das Geheimnis ist, beziehungsweise das, Gottes Wort sagt nicht, du sollst es tun, wenn der andere es dir auch tut, sondern du sollst es tun, selbst wenn der es nicht macht. Dann fängst du an und lebst ihm das vor. Du lebst ihm vor, wie du möchtest, dass er dich behandelt. Natürlich, du kannst die Hoffnung haben und du kannst da ordentlich reinbeten, dass der sich dir gegenüber dann auch anfängt, so zu verhalten. Aber das ist nicht Bedingung des Ganzen. Und hier merken wir, dass das Reich Gottes, dass es dann nicht irgendwie rein natürlich funktioniert. Sondern wenn du tatsächlich jemanden so behandelst, wie du selber behandelt werden möchtest, er dich aber ganz anders behandelt, nämlich wie den Letzten, weißt du, was du dann brauchst? Power Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, damit du die Liebe hast, das, was Gott dir sagt, was du umsetzen sollst, was wie gesagt nicht gebunden ist an das Verhalten des anderen, um das leben zu können. Letztlich die ganze Bergpredigt beginnt mit Matthäus 5 und was dann alles kommt. Ich habe es lange Zeit nicht verstanden. Was es bedeutet. Wisst ihr, da macht Jesus Fässer auf, wo ich mir gedacht habe, ja, wie kann er denn nur? Ja? Da fängt er an und sagt beispielsweise zu den Alten, ist gesagt worden, wie heißt es denn, wenn du, ja, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn du nur mit deinen Augen eine Frau anschaust und sie begehrst in deinem Herzen, dann hast du bereits Ehebruch begangen. Und ich dachte mir so, ja Jesus, ich dachte, du bist gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Und Jesus sagt, nö, das war nicht meine Augen. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Oha, da liegt ein echtes Geheimnis drin. Das Geheimnis besteht nämlich darin, dass nicht du und ich, wir sollen gar nicht jetzt versuchen, irgendwie das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, sondern das Gesetz und die Propheten, das ist bereits erfüllt, wenn wir das erste Gebot beachten, was Jesus gesagt hat. Liebe den Herrn von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du das tust, was tust du? Du erfüllst das Gesetz und die Propheten. Ja. Halb zwölf, wie lange haben wir noch? Predigen wir noch ein bisschen was vom Skript? Ja, das machen wir. Das passt eigentlich auch wunderbar in die Einleitung, da, wenn ich das richtig empfunden habe. So dieses, und ich kenne das selber von mir. Ach, das ist schön, heute ist echt eine Freiheit, die Hosen sind eh schon unter, ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts mehr falsch machen. Einfach mal frei von der Leber weg, das ist cool. So auf der... Was ich so empfunden habe, auf der einen Seite, und das ist in keinster Weise kritisch gemeint an der Stelle, auf der einen Seite das Rudern eurer Gemeindeleitung. Also ich komme ja von außen, ja, und das kann ein echter Vorteil sein, weil wenn man drin ist, dann wird man oft eben betriebsblind. So, und wenn ich das jetzt so analysiere, was jetzt heute hier so abging, hey, dann ist da auf der einen Seite so dieser Wunsch, Mensch, Leute, kommt aus dem Quark. Ja, wir müssen beten, wir müssen Lobpreis machen. Lasst uns die Stadt für den Herrn erobern. Und auf der anderen Seite so, ja, Wir wollen jetzt erstmal gucken, in was für eine Richtung das geht. Wir warten erstmal noch ab. Wir sind noch nicht so ganz sicher, was ist unser Beitrag in dem Ganzen oder sonst was. Genau. Und jetzt war so der eine Part und das was für die Gemeinde an der Stelle meiner Meinung nach war, wie gesagt, dass der Herr sagt, hey, komm aufs Spielfeld. Und ich denke, auf der anderen Seite ist es dann so, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, da muss man genauso aufpassen, dass man dann, man hat eine Leidenschaft und man hat eine Sicht, aber für uns als Leitung, also ich nehme mich da jetzt mal eben mit rein, wir stehen dann in der Gefahr, dass wir so die geistliche Brechstange anlegen. Kennt ihr die? Ja, wenn du so eine Kiste hast und die ist zugenagelt, Mensch, wir müssen den Inhalt, den müssen wir rausholen aus der Kiste. Und wir wollen das so sehr und wir wollen das so sehr sehen und so, aber die anderen sind noch gar nicht am Start. Die sind noch gar nicht da. So, also was machen wir? Wir haben unseren Rucksack und packen die Brechstange aus und fangen an und machen und versuchen eben den Inhalt aus der Kiste rauszuholen. Und es ist vom Natürlichen her so nachvollziehbar. Und ich habe es so oft gemacht und ich rutsche da so oft rein. Also wie gesagt, ich predige mir jetzt an der Stelle. Das ist in keinster Weise negativ oder kritisch gemeint. Aber einfach, damit ihr auch mal wisst, wie eure Leiter empfinden. Hoffe ich, wenn es euch dann anders geht, könnt ihr sagen, nö, stimmt nicht, der Manu hat Quark erzählt, mir geht's ganz anders. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da vieles eben greift. So, und das, was Gott von uns als Leiterschaft möchte, ist, hey, glaube weiterhin, bete weiterhin, oh, und hab Geduld. Ja, Herr, die Frucht des Geistes ist Geduld. Und du denkst dir so, nee, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt warten wir noch ein halbes Jahr. Und da sind wir bei dem Bild, wie Israel ist im Begriff, das Land Kanaan einzunehmen. Und wer das kennt, was passierte? Die hohen Priester kamen mit der Bundeslade und die waren die ersten, die rein sollten in den Jordan. Ja, die Bundeslade stand für die Gegenwart Gottes. Da waren die Gesetzestafeln drin. So, und jetzt marschierten eben die hohen Priester, die Gegenwart Gottes eben halt symbolisch trugen, rein in den Fluss. Und wie lange standen sie im Fluss? Bis das Volk über den Jordan ging. Und ihr Lieben, das ist ein Bild für Leiterschaft. Was ich oft eben nicht umgesetzt bekomme oder noch nicht umgesetzt bekomme oder wo der Herr mächtig an mir arbeitet, dass er sagt, hey, na klar, geh rein in den Jordan, aber es geht nicht darum, dass du reingehst und dass du sofort schwuppdiwupp gleich rübergehst. Du kannst visionsmäßig, kannst du schon im neuen Land sein und das ist auch von Vorteil, wenn du Leiter bist. Du siehst bereits das, was andere noch gar nicht sehen. Aber es geht darum, dass du das Volk, das musst du ja mitkriegen. Die müssen ja mit über den Jordan. Ansonsten stehst du alleine im verheißenen Land, ohne deine Familie. Doof. Weil da warten Riesen. Da wollen Städte eingenommen werden und du weißt, du schaffst es nicht allein. Schwierig. So, auf der einen Seite hast du die Vision, du hast die Leidenschaft, du hast den Drive, du hast den Drang und du siehst auch schon die Dinge. Und auf der anderen Seite willst du ja, du willst mit der Familie gemeinsam gehen. So, und was es jetzt eigentlich braucht, das ist, dass sowohl die Familie als eben auch die hohen Priester oder die Leiterschaft oder nenn es wie du willst in diesem Bild, dass sie beide sich das Joch von Jesus aufdrücken lassen. Okay? Jesus sagt in seinem Wort, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und trotzdem empfinden wir das doch, wenn wir ehrlich sind, ganz oft in unserem eigenen Leben so, dass wir sagen, nö, stimmt nicht. Irgendwie zieht's ganz schön. Irgendwie merke ich die Last der Verantwortung auf meinen Schultern. Wo ist das Problem? Diese Jochs, von denen Jesus spricht, da waren früher, das ist ein Bild vom Ackerbau und von der Viehzucht, ja. Damals wurden bevor neue Saat ausgesät worden konnte, musste halt der Ackerboden erstmal durchgepflügt werden. Und das Bild, was Jesus hier gebraucht, ist, da sind zwei Ochsen. Und diese zwei Ochsen, die verbindet ein Joch. Und Widerstand beziehungsweise Schmerz entsteht immer dann, wenn Jesus nicht der Leitochse sein darf, der er sein möchte. Was bedeutet, wenn Jesus schneller vorwärts gehen möchte, als wir bereit sind zu gehen, was passiert? Es entsteht Spannung, oder? Er zieht und wir wollen noch nicht. Wir haben noch Widerstand, also ist da Druck und irgendwie ist die Sache nicht so harmonisch. Genauso kann es aber auch sein, dass wir ziehen und Jesus sagt, hey, wir sind noch nicht so weit. Deshalb das Geheimnis liegt darin, Jesus muss das Haupt sein, er muss die Geschwindigkeit angeben und wir alle, Gemeinde, Leiterschaft etc., wir alle müssen uns um ihn scharen, wir müssen herausfinden, was ist sein Tempo und dann gilt es für uns, in seinem Tempo in die Richtung zu gehen, die er gehen möchte. Macht das Sinn, das Bild? Und dann ist auch die Reibung und der Widerstand tragbar. Und dann ist das Joch leicht. Dann ist die Last leicht. Also das Joch sanft und die Last leicht, um jetzt richtig biblisch zu bleiben. So heißt es ja in dem Vers. Und wie kriegen wir das raus? Wie kriegen wir jetzt raus, wer recht hat? Hat immer die Leiterschaft recht mit ihrer Vision? Nicht unbedingt. Aber sind sie gesetzt vom Herrn? Ja, unbedingt. Und liegt da Segen drauf, wenn ich mich ihnen anschließe? Ja, aber hallo. Glasklar. Weil wenn das nicht passiert, dann haben wir 50 Schiedsrichter. Und einer meiner Bibelschullehrer, der hat immer gesagt, alles was mehr wie einen Kopf hat, ist ein Monster. Also wie finden wir die Geschwindigkeit raus? Beten ist, denke ich, eine ganz gute Sache. Gemeinsam, aber dann eben, und da sind wir wieder bei dem Bild der Einheit. Einheit kann ja nicht entstehen, wenn wir, und das ist im Natürlichen meiner Meinung nach genauso wie im Geistlichen. Wenn du mich als Person im Natürlichen kennenlernen möchtest, was musst du tun? Ja, Zeit mit mir verbringen. Lad mich zum Essen ein. Ich esse gern Rind und Schwein und ich trinke auch ganz gern mal ein Bier. Ja, so, also du musst mich einladen, du musst mich kennenlernen. Und dann können wir Gemeinschaft haben. Ja? Und im Geistlichen ist es gar nicht so übernatürlich geistlich anders, sondern dann kommt zusammen und habt Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft, aber habt sie gemeinsam. Wie kann es funktionieren? Also wenn ihr wirklich Interesse daran habt, das Tempo Gottes gemeinsam für eure Gemeinde herauszufinden, ja, dann müsst ihr gemeinsam beten. Weil ansonsten sind wir ja wieder in dem Bild von wegen die zwei Rinder an der Stelle, die wollen beten und die stecken da drin, aber die anderen, die hocken halt auf dem Sofa und wollen nicht. Und dann hast du wieder den Widerstand. Also kommt gemeinsam zusammen und betet. Und findet das Tempo heraus, findet heraus, was die Richtung vom Herrn ist. Ja, und dann, was ist der Horizont? Das ist eine Sache, die wir preis dem Herrn momentan in Nördlingen auch so ein Stück weit erleben dürfen. Ich empfinde, dass da Aufbruch in der Luft liegt. Und ich genieße es. Momentan ist es so, und waren es 2,5 Jahre lang. Oh, was habe ich geworben für Samstag für Stadtgebet, ja? Lasst uns beten, dass Erweckung kommt, dass Feuer vom Himmel fällt, etc. Und du stehst da und du, und du forderst und du wirbst, dass die Leute doch zum Beten kommen. Und wer kommt? Oma Frieda. Also, nein, das ist super. Das ist ganz toll und das sind unsere treuesten Beterinnen. Aber die stehen für eine Person in der Gemeinde. Und da sind 50 andere und ich denke mir so, ja Menschenskinder, warum kriegen wir es denn nicht gebacken? Ja? In China, da bauen die Gebetsberge, ja? Da beten die wie die Weltmeister und wir als Deutsche, ja? Halbe Stunde und dann uns fällt nichts mehr ein, wir haben nichts mehr zu beten, wir haben auch keine Vision mehr. Und gedanklich sind wir schon beim Rinderbraten. Wenn wir mal ehrlich sind. Und plötzlich fängt der Herr an, irgendwie zu wirken. Und ich stehe da und ich staune Bauklötze. Seit 2-3 Wochen haben wir 2-3 Familien, die so on fire sind, dass ich mir denke, holla, ich muss aufpassen, hinterherzukommen. Ich bin gefordert, meinen geistlichen Hunger Flügel zu verleihen, um hinterherzukommen. Da gibt's jetzt ein Typ, der hat irgendwie eine Predigt gehört von Arne Elsen, der eine oder andere mag ihn kennen. Jemand, der ein Arzt ist und der einen sehr, sehr starken Heilungsdienst hat seit einigen Jahren in Deutschland. Er ist ein Arzt aus Hamburg. Und es ist so, dass er irgendwie entdeckt hat, anhand von einem Vers, wo es irgendwie heißt, betet ohne Unterlass. Das ist irgendwie so seine Magna Carta geworden. Also das, wonach er sich mit seinem Leben ausrichtet. Und dann hat er gesagt, dann hat er sich überlegt, Menschenskinder, wie kann ich Ihnen das machen? Betet ohne Unterlass. Und dann kam ihm der Gedanke, sich irgendwie so eine Stoppuhr zu kaufen und die alle 10 Minuten lang eben klingeln zu lassen. Den ganzen Tag. Ich glaube in der Nacht nicht, da schläft er. Ist auch notwendig. Aber sonst, unterm Tag, klingelt alle 10 Minuten diese Uhr und erinnert ihn daran, mal kurz Gott groß zu machen, Gott zu preisen, Gott anzubeten. Und das macht er seit einigen Jahren und er merkt, dass die Gegenwart Gottes so krass in ihm drin bleibt und auf ihm drin bleibt, dass er betet und die Kranken werden geheilt. Und das hat jetzt einer unserer Männer da irgendwie entdeckt für sich. Und ich sag euch, der geht ab wie Turbozäpfchen. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Plötzlich entwickelt der Vision und will die Welt erobern. Und ich denke mir so, vor einem halben Jahr, da habe ich hinterher telefoniert so, hey, kommst du heute zum Hauskreis? Nee, kein Bock. Und jetzt steht der, jetzt als ich gestern in die Gemeinde kam, um eben Stadtgebet da zu machen, da war der schon da. Und da hatten die schon eine Stunde gebetet. Das fängt eigentlich um 5 an, nicht um 4. Jetzt komme ich um 5 dahin und die beten schon eine Stunde. Eieieiei. Ja, wo soll denn das enden? Aber das Ding ist, ich bin überzeugt davon, dass der Herr mein Herz gesehen hat. Beziehungsweise, das ist ja eigentlich auch schon idiotisch, wenn ich sage, der Herr hat mein Herz gesehen. Ja, wessen Herz ist denn das? Ja, wenn Gott hier Dinge auf der Erde verändert, dann sind es doch nicht Menschen, die sagen, oh, ich habe ein Herz für die Verlorenen und ich gehe hin und ich mach's, sondern dann ist es der Herr, der uns sein Herzschlag implantiert hat, damit wir diese Dinge tun. So, demnach ist dann auch, wenn wir es in der Art und Weise sehen, bleibt gar keine Möglichkeit für Stolz unserer Seite aus. Sondern dann können wir mit Paulus sagen, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, weil, ja gut, man ist halt noch treu. Aber wer gibt die Power, wer hat den Auftrag gegeben, wer schenkt die Vision? Also da gibt es überhaupt gar keinen Grund für uns irgendwie groß zu machen an der Stelle. Aber eben, wenn der Herr sein darf, dann können großartige Dinge passieren. Und das ist was ich euch wünsche in eurer momentanen Situation. Und ganz, ganz viel Gnade und ganz, ganz viel Barmherzigkeit und gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Lasst den Finger stecken. Tut weg das höhnische Fingerzeigen, sofern es denn irgendwie der Fall gewesen sein sollte. Kann ja auch sein, dass ich mich völlig irre. Dann steht es halt trotzdem im Wort Gottes und dann haben wir es halt mal wieder gehört, ne? Es ist 11:45 und an der Stelle kann man Amen sagen. Der Herr mit euch.